Die literarische Hausapotheke, ein Podcast von Fontis.
Mein Gottesbild war schwerst erschüttert durch dieses Erlebnis. Andererseits, und das war das Interessante, ich konnte es mir auch nicht leisten, mich abzuwenden, weil Gott das Letzte war, woran ich mich noch festhalten konnte an Hoffnung.
Herzlich willkommen, ich bin Elisabeth Schoft und ich freue mich, dass ich heute mit Marianne Gläser sprechen darf. Sie ist Österreicherin und eine richtige Weltenbürgerin. Insgesamt hat sie mit ihrer Familie 22 Jahre im Ausland gelebt, unter anderem in Tansania, Malawi, Kenia, Laos und Italien. Die ehemalige Lehrerin hat sich im Alter von 40 Jahren beruflich neu orientiert und einen Masterabschluss in Psychotherapie in Kenia gemacht. Mit ihr rede ich über Herausforderungen, in einer anderen Kultur Familie zu bauen, über die Therapeutenarbeit mit traumatisierten Flüchtlingen und den Glauben, der durch die Hölle trägt. Marianne, eigentlich wollte ich dich auf Swahili begrüßen, aber es kommt mir nicht so recht über die Lippen. Deswegen sage ich es jetzt mal auf Deutsch. Ich freue mich, dass du hier bist. Kannst du das vielleicht auf Swahili sagen?
Ja, also in Swahili sagt man da, nimi furai kwamba ukwapa.
Ach, das hört sich toll an. Ich verstehe überhaupt nichts. Bin sehr beeindruckt. Swahili ist ja eine der weit verbreitetsten Verkehrssprachen in Ostafrika. Das ist da, wo du insgesamt 15 Jahre verbracht hast. Und wenn man sich deinen Werdegang so anhört, dann klingt das ziemlich beeindruckend. Und mir kommen da sofort ganz viele Fragen. Aber ich beschränke mich mal zunächst auf eine. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr, also du und deine Familie, dass ihr 22 Jahre in Afrika, Asien und Italien gelebt habt?
Ja, es war die Entwicklungszusammenarbeit, die uns in die Welt hinausgeführt hat. Und zwar hat es begonnen 1994, da haben wir mit einem Dreijahresvertrag, haben wir uns aufgemacht nach Tansania mit einer österreichischen Organisation damals. Ja, es war ein ländliches Dorfentwicklungsprojekt damals. Mein Mann ist ja Agraringenieur, ich war damals Lehrerin. Und so, so haben wir unsere Arbeit dort gemacht. Und das war wirklich ländliches Afrika damals. Das war die afrikanischste Zeit eigentlich, die 6 Jahre in Tansania. Da war es wirklich, da waren wir im Busch sozusagen, ja. Ja, aus den 3 Jahren Tansania wurden 6 Jahre Tansania, gefolgt von 2 Jahren in Malawi, in Lilongwe, wo unser jüngster Sohn geboren worden ist. Dann nochmal 7 Jahre Nairobi, Kenia. Danach ging es nach Südostasien, nach Laos. Und dann noch 4, 5 Jahre nach Italien, nach Rom. Genau. Und es war halt so, den ersten Vertrag hatten wir gemeinsam, mein Mann und ich. Danach bin ich eher seinen Arbeitsverträgen gefolgt, die er mit unterschiedlichen Organisationen dann hatte. Und ich habe mir dann immer am jeweiligen Standort Arbeit gesucht. Es hat natürlich auch immer gedauert, weil dieses Umziehen und neue Nest bauen für die Familie, das war immer schon sehr anstrengend. Das hat gedauert und das hat Kraft gebraucht natürlich.
Ja, das glaube ich. Und das ist eigentlich schon mein nächstes Stichwort. Es ist eigentlich krass, dass man das Leben plant und aus 3 Jahren werden auf einmal 22 Jahre und man baut Familie und man ist aber gar nicht in seinem Heimatland. Wie war das für dich? Was waren so die größten Herausforderungen oder vielleicht auch die größten Freuden dabei, Familie in einer anderen Kultur zu bauen als in der eigenen?
Also da fange ich gleich mal mit den Herausforderungen an. Es war ja schon sehr krass, dieser Umzug nach Afrika, das muss ich schon sagen. Ja. Wir haben das mit sehr viel Enthusiasmus gemacht, wir, mein Mann und ich, unsere Kinder, unsere 2 Ältesten waren ja damals erst 7 und 2 Jahre alt. Ja. Und der Älteste, der Elias, war da wirklich sehr kooperativ, es war ganz toll, aber es war schwierig. Ich meine, wir sind da in dieses Fremde, in diese völlig fremde Umgebung gekommen. Es war ja einfach alles anders, so offensichtlich anders. Die Leute haben anders ausgeschaut, ja. Es hat alles anders, die Gerüche und Düfte waren anders. das Lebensgefühl war anders, die Erwartungen ans Leben waren anders, die Kommunikation unter den Menschen war anders. Es ist wirklich nicht einfach am Anfang. Und auch für die Kinder nicht, aber ja, vor allem, wenn ich mich so erinnere, wir haben ja da in Musoma gelebt. Das ist eine Provinzstadt direkt am Viktoriasee. Mhm. Wir kommen da an nach 3 Monaten Sprachschule irgendwo in Tansania, endlich nach Hause in unser Musoma. Denkt man, wow, da gibt es den Viktoriasee, lass uns doch zum Seeufer gehen. Ja? Mhm. Wir sind da losgegangen, ich glaube nach 10 Minuten sind wir zurückgekommen, haben die Tür hinter uns zugesperrt. Es war so, wir waren innerhalb von 5 Minuten umringt von einer Traube von afrikanischen Kindern, die da aus allen Ecken und Enden plötzlich da aufgetaucht sind und nichts lieber wollten, als die Haare unserer Kinder angreifen. Mhm. Ja, das war ja eine totale Rarität. Wir haben tatsächlich in den Dörfern manchmal erlebt, dass die Kinder schreiend von uns weggelaufen sind. Die haben noch nie einen Mzungu gesehen, einen Weißen. Ja? Mhm. Das war zum Teil so. Und das war am Anfang schon schwierig, auch für die Kinder. Also, boah, es ist so angestarrt zu werden und so, ja. Das hat sich Gott sei Dank dann schon gelegt. Die Leute haben uns kennengelernt, wir waren einfach dann Teil dieser Community dort. Und da komme ich dann jetzt schon mehr zu den Freuden auch, zu den schönen Dingen. Die hatten schon ihre Freunde dann aus der Umgebung. Das war immer ganz lustig, weil unsere Söhne wurden ja mit der deutschen Fernschule unterrichtet. Das heißt, es war noch vor Computer, vor Internet, das war gerade im Aufkommen damals, jedenfalls in Tansania, da gab es Anfang des Semesters ein Riesenpaket mit allem drin, ja, mit inklusive Stundenplan und Tests. Die habe ich dann immer ausgehändigt, wenn es dran war. Mhm. Und die wurden dann eingeschickt. Und so ist es dann gelaufen. Das heißt, die haben ganz, Gott sei Dank, sehr selbstständig gelernt. Und die Freunde, die großteils nicht einmal in die Schule gingen, wir haben so in einem Compound mit mehreren Häusern gelebt, relativ luxuriös für, ich meine, das waren halt Betonbauten und für unsere Verhältnisse in Europa nicht luxuriös, aber verglichen mit den Lehmhütten daneben schon, ja, sagen wir mal so. Aber, und seine Freunde haben dann immer schon gewartet, die wussten so ab Mittagszeit, vielleicht bis 2 Uhr, irgendwann da ist der Elias fertig mit Schule und da wurde immer gepfiffen, über den Zaun gepfiffen. Also so viel wie, bist du schon fertig? Und erst wenn der Elias zurückgepfiffen hat, dann war das okay, grünes Licht und sie kamen daher. Ja.
Ah, das ist ja cool. Ja, man kann sich auch so verständigen.
Und was uns wichtig war für unsere Kinder, ist, dass sie diese Berührungsangst mit fremden Kulturen verlieren. Dass sie das verlieren, dass sie einen größeren Horizont von der Welt bekommen. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen, weil sie haben alle drei, kann man so sagen, einen sehr internationalen Freundeskreis.
Jetzt sind sie erwachsen, hast du gesagt. Und du selbst, du warst als Lehrerin zu Hause und hast deine eigenen Kinder unterrichtet. Und dann mit 40 Jahren hast du dich entschieden, selber nochmal die Schulbank zu drücken. Mhm. Du hast ein Studium der Psychotherapie gemacht. Wieso hast du das dann noch gemacht?
Mhm. Es ist ja so, ich wollte ursprünglich Psychologie studieren. Das war meine erste Wahl ursprünglich. Dann habe ich aber kurz bevor ich begonnen habe, erfahren von diesem Studium der rhythmisch-musikalischen Erziehung. Das ist es, was ich dann studiert habe. Mhm, was ja auch sehr viele psychologische Elemente hat eigentlich. Aber es war dann so, wir waren 13 Jahre bereits in Afrika. Unser Ältester ging bereits studieren nach England damals. Und es ergab sich da die Möglichkeit, über Manchester University dieses Masters-Programm zu machen in Nairobi. Allein aus diesem Grund, weil es so viel Trauma gibt und so wenig Therapeuten. Und ich habe mich da angemeldet und konnte dieses Studium dann auch machen und habe es mit einer Leidenschaft gemacht. Einfach deswegen, weil das menschliche Innenleben immer etwas war, was mich fasziniert hat. Ja, und so habe ich diesen Kurs nach 2 Jahren abgeschlossen und dort, anders wie bei uns, wird man sofort aufgefordert zu springen. Ja? Mhm. So nicht jetzt noch, weiß ich, wie viele Jahre Supervision und nur hospitieren, und diese Chance gibt es dort gar nicht. Ja? Sondern es hat sich eigentlich damals genau zu der Zeit, wo ich fertig wurde, ein sehr trauriges Arbeitsfeld aufgetan. Es waren die Tage des Bürgerkriegs nach den Präsidentschaftswahlen 2007. Es war ganz, ganz schlimm. Die zwei Hauptparteien, repräsentiert durch die zwei Spitzenkandidaten, und es gab ganz offensichtlich Anzeichen von massiver Korruption, und da ist es dann total losgegangen. Also da hat's, es war ein Schlachtfeld, vor allem in den Slums, was die Kinder dort miterlebt hatten. Das war ganz, ganz schlimm. Und ich wurde da angefragt, in einer Schule im größten Slum in Nairobi auszuhelfen als Therapeutin, weil die Kinder einfach so schwer traumatisiert waren. Das habe ich dann ein Jahr lang gemacht, ja.
Und da hast du die ersten Erfahrungen gesammelt, quasi im Berufsalltag eines Psychotherapeuten. Und es gibt ja auch einen Grund, warum ich mit dir darüber spreche, nämlich du hast ein ganz besonderes Erlebnis gehabt und hast darüber auch ein Buch geschrieben, das ist bei uns im Frontes Verlag erschienen, das heißt Anatomie eines Wunders. Und ich finde, dieser Titel übertreibt definitiv nicht. Es ist ein autobiografischer Roman, das heißt, du hast deine eigenen Erlebnisse in Romanform verpackt. Das liest man relativ selten, finde ich. Und gleichzeitig fungierst du auch als eine Ich-Erzählerin. Das heißt, du reflektierst auch nochmal all das, was dir passiert ist, und dadurch hat der Leser auch die Chance, das alles besser zu verstehen und für sich auch einzuordnen. Und in dieser Geschichte, da geht es um zwei Menschen, Hameso und Yala. Und erzähl uns doch mal, wie und wo hast du sie kennengelernt?
Ja, das war wirklich eine unglaubliche Geschichte. Es hat so begonnen, ich war auf einer Geburtstagsparty einer Freundin in Nairobi und habe dort den Leiter des Therapiezentrums für urbane Flüchtlinge in Nairobi kennengelernt. Einen Deutschen. Das Zentrum wurde ja von einer deutschen Organisation gemanagt. Ja. Und wir haben uns unterhalten, ich habe ihm da von meiner Ausbildung so erklärt, und er meinte nur, magst du nicht bei uns ein Praktikum machen? Es wäre doch toll für deinen CV und so. Mhm. Und ich habe zuerst schon gezögert, weil ich von Kollegen und Kolleginnen wusste, was das heißt. Es ist echt was vom Härtesten, in Afrika mit afrikanischen Flüchtlingen zu arbeiten. Mhm. Da geht fast nichts drüber. Ja. Das ist wirklich, das sind Abgründe. Und ich hab dann doch zugesagt, und nach einer zweiwöchigen Vorbereitungszeit, wo ich hospitiert habe, mit Kolleginnen mitgegangen bin, ich hatte nur kenianische Kolleginnen, hat man mich dann für vorbereitet genug befunden, meine eigenen Klienten und Klientinnen jetzt zu bekommen. Und das ist dann nach 2 Wochen passiert. Mein Chef, kenianischer Therapeut, hat mir gesagt, es gebe da das medizinische Zentrum in Nairobi von der UN, weil dieses Therapiezentrum, das muss man wissen, arbeitet ganz eng mit dem Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, mit UNHCR zusammen. Mhm. Ja. Und dieses Zentrum ist eben unter UNHCR. Das heißt, wenn Flüchtlinge irgendein Problem haben, dann kommen sie dorthin. Und die Krankenschwester von dort hat angefragt im Therapiezentrum um psychologische Betreuung für 2 Flüchtlinge, einen äthiopischen Mann und eine äthiopische Frau. Und es sei dringend, hat sie gemeint. Ja. Ja, und so hat die ganze Geschichte begonnen. Mit Hameso und Jala. Das waren meine ersten beiden.
Deine ersten beiden Fälle im Praktikum als Psychotherapeutin, was ja, wie du vorhin gesagt hast, Praktikum ist ja eigentlich schon reingeschmissen werden und dann geht's los. Und nach deiner ersten Begegnung mit den beiden hast du in deinem Buch geschrieben, ohne mir dessen gewahr zu sein, wurde ich genau in diesem Moment zur Zeugin und Weggefährtin einer Reise durch Himmel und Hölle. Mhm. Das ist ein ziemlich starker Satz, ja. Den fand ich, da liefen mir die Gänse, also wie sagt man, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Was hat es für dich bedeutet, Zeugin und Weggefährtin auf so einer extremen Reise zu sein? Und als Anschluss, wie hat das vielleicht auch dein Glaubensbild verändert?
Ja, also zuerst war das ja mal nur Hölle, ja. Ja, ich komme aus Österreich und bin da super ausgebildet in verschiedensten Skills und versuche da irgendwas zu machen, ja. Und dann komme ich hin und sitzt da zwei Menschen gegenüber, die bereits Flüchtling sind, ja, die sind bereits von Äthiopien nach Kenia geflüchtet, weil ihr Leben in Gefahr war. Was hatten die bereits hinter sich, als sie in Kenia ankamen? Mehrmals waren sie eingesperrt. Hameso war bereits gefoltert worden. Jala war vergewaltigt worden. Familienmitglieder waren umgebracht worden. Und alles deswegen, weil sie demonstriert haben gegen Unrecht, das ihrer Volksgruppe angetan wurde. Und immer wieder demonstriert haben. Ja, es war nicht so, dass die dann einmal eingesperrt waren oder bei Hameso, der war einmal gefoltert und traut sich dann nicht mehr auf die Demonstration zu gehen. Der ist immer wieder gegangen. Dann haben sie also erfahren, dass man ihnen nach dem Leben trachtet. Also jetzt geht es nicht mehr mit Einsperren. Jetzt geht es um Leben oder Tod und dann ist er geflüchtet. So in dieser Situation muss man sich vorstellen, war er dann in Kenia und hat dort wieder Unrecht beobachtet. Und hat wieder die Stimme erhoben. Und es war wieder nicht er, für den er sich eingesetzt hat, es waren andere. Mhm. Und das wird im Buch dann genauer beschrieben, worum es sich da handelt. Aber die Tatsache war, er hätte eigentlich umgebracht werden müssen. Und auch Jala. Beide. Und ich sitze da diesen Menschen gegenüber und höre mir diese Geschichte an und fühle mich wie ein kleines Würmchen und denke mir nur, was habe ich da zu sagen? Was kann ich da tun? Das waren ja Geschichten, die haben mein Vorstellungsvermögen einfach bei weitem übertroffen. Das war ja nicht etwas, was ich mir hier überhaupt irgendwo anschauen würde. Ja? Das waren Abgründe, die sich da aufgetan haben. Also das war wirklich Hölle. Du musst dir das ja vorstellen. Es ist nur schlimmer geworden und das Bild von einem lieben Gott, das hat ja dann mal überhaupt nicht mehr reingepasst. Mhm. Noch dazu waren das zwei Christen, zwei gläubige Christen, das muss ich dazu sagen. Ich habe mir zeitlang überhaupt nicht mehr über meinen Glauben reden getraut vor denen da. Ja? Das habe ich überhaupt nichts zu sagen da. Mein Gottesbild war schwerst erschüttert durch dieses Erlebnis. Andererseits, und das war das Interessante, ich konnte es mir auch nicht leisten, mich abzuwenden, weil Gott das Letzte war, woran ich mich noch festhalten konnte an Hoffnung, ja, in dieser ganzen Geschichte. Und Tatsache war, dass sich irgendwann das Rädchen begann, in die andere Richtung zu drehen. Und ein glücklicher Zufall hat sich an den nächsten gereiht. Wenn einmal so viele positive Erfahrungen dann plötzlich auf so einen von Leid gepflügten Boden fallen, dann wird das wirklich sehr fruchtbar verarbeitet, würde ich mal sagen. Und ich habe wirklich, kann ich sagen, Gott neu kennengelernt und mich selber auch. Ja.
Was denkst du, was hat den beiden geholfen, das zu ertragen, also das Leid? Allein die Gewissheit, dass es einen liebenden Gott gibt, das hilft manchmal ja vielleicht nicht. Hast du das Gefühl, die hatten eine ganz andere Basis, oder?
Ja, das habe ich mich oft gefragt. Ganz sicher kann ich es nicht sagen. Tatsache war, als ich sie getroffen habe, waren sie am Breaking Point. Da waren sie fast am Breaking Point. Das war wirklich so, sie waren am Verzweifeln. Die Situation war wirklich fürchterlich. Das heißt, die Tatsache, dass da jetzt jemand in ihr Leben kommt und ihnen zuhört, nur allein das. Jemand, dem sie vertrauen können, das hat ganz viel gemacht. Das hat viel gemacht, ja.
Also du hast also Teil an diesem Wunder gehabt, ganz praktisch. Du hast auch...
Offensichtlich, ja.
Ja, du hast auch dich mehr engagiert, als es vielleicht gefordert war und hast mehr gegeben, also sehr viel investiert in die beiden, so wie ich aus deinem Buch ausgelesen habe. Hat dich das vor Herausforderungen gestellt, persönlich, oder war ja auch dein erster Fall, mehr oder weniger?
Naja, es war so, zu der Zeit hatte ich dann schon mehrere Klienten und Klientinnen dann schon, bin auch im Slum gewesen und habe dort auch in der Dispensary meine Klientinnen gehabt. Aber es ist so, wenn jemand so Mutiges dir gegenüber sitzt, dann fordert dich das heraus. Ich habe echt gespürt, dass Mut ansteckend ist. Das ist wirklich so dieser Anspruch, hey, Wenn die schon das aushalten müssen, dann kann ich wenigstens das bisschen machen. Mhm. Und es hat sich genauso angefühlt. Ich habe nicht die großen, großen, mutigen Schritte gemacht. So fühlt sich das nicht an, wenn man mit solchen Menschen zu tun hat. Das war immer so, oh, wenigstens mein Bestes geben. Wenigstens. Ja. Ich kann ja nachher heimgehen. Ich habe zu Hause mein schönes Leben, mein sicheres Dasein. Ja. Wenigstens hier ein bisschen was geben. Ja.
Das stelle ich mir auch herausfordernd vor, dass man diese Kluft so stark erlebt. Ja, nicht nur die Kluft zwischen, du kommst aus Österreich und Europa und hast einen gewissen Standard und lebst in Afrika, sondern auch dann die persönlichen Kluften und Lebensrealitäten. Du gehst nach Hause, machst die Tür zu. Man könnte theoretisch abschalten. Aber auf der anderen Seite weißt du, diesen beiden Menschen, die sind immer noch da. Die Situation verändert sich nicht für die, es sei denn, du bist mutig und tust das, was in deiner Macht steht quasi. Mhm. Das finde ich schon auch beeindruckend und das ist toll zu hören. Du sagst, Mut ist ansteckend. Das fand ich einen schönen Satz.
Ja. Aber da muss ich dazu sagen, Feigheit auch.
Ja.
Das ist, glaube ich auch, ja.
Das sehen wir ja auch jetzt in der Gesellschaft oft. Ne? Wir laufen so mit, weil es uns einfacher erscheint. Aber wirklich aufzustehen und eine harte oder überhaupt eine Position zu vertreten, ist schon manchmal sehr herausfordernd. Mhm. Wir wollen auch nicht zu viel von der Geschichte von Hameza und Yala verraten, aber so viel kann ich sagen, es wird sehr spannend auf den letzten Metern. Das hast du wirklich super gut beschrieben. Und du durftest Zeugin von diesem Wunder werden, das die beiden erlebt haben. So viel können wir ja schon mal verraten. Und kannst du noch mal sagen, wie genau hat dich das geprägt? Vielleicht auch in Bezug auf, wie du Beziehungen jetzt lebst oder auch auf dein Arbeiten. Wenn man sowas Tolles, Krasses erlebt, das macht ja auch was mit einem.
Es ist interessant. Fällt mir gerade das Haus mit den vielen Zimmern ein. Es ist schon so, dass man das auch wieder zur Seite stellen könnte. Es geht. Man kann zurück, back to normal. War eine interessante Geschichte. Aber wann immer ich mich einlasse auf diese Erinnerung, ja, dann löst das tiefe Dankbarkeit aus. Bis heute. Und ich bin insofern, glaube ich, daran gewachsen, weil ich Dinge verstehen gelernt habe. Ich habe besser verstehen gelernt. Erstens einmal, was ist ein Wunder? Ein Wunder ist für mich ein positives Erlebnis, das weit über das hinausgeht, was ich mir in meinen gewagtesten Träumen vorstellen würde. Und sowas war das, wie sich das aufgelöst hat. Ja? Mhm. Und auch dieses, was Glaube eigentlich ist, das ist für mich so deutlich geworden, dass immer wieder meinen kleinen Horizont, das, was ich als Mensch, als Marianne kann, nehmen und im Glaubensakt hineinstellen in diesen unendlichen Horizont Gottes. Immer wieder, puh, also ich stehe da ganz schnell an. Ich stehe da ganz schnell an und wenn du da jetzt nichts machst, dann wird es nichts. Und gerade wenn die Situation so extrem ist, ja, dieses... Dann war das, habe ich richtig so erlebt, dass die Gewissensentscheidungen dann so wesentlich werden, als Orientierung. Wenn alles so sinnlos erscheint und was kann ich jetzt überhaupt noch machen? Ja, was erscheint mir jetzt als das Richtige? Was ist das, was da jetzt anklopft in mir? Und es ist wirklich so gewesen, ich habe den Eindruck gehabt, wenn ich, dass der Weg des Gewissens, der führt mich dort über meine Grenzen hinaus in das göttliche Terrain. Da kann dann Gott übernehmen. Was hat sich verändert bei mir? Ich habe das Gefühl, ich bin demütiger geworden. Das Herz hat sich mehr hingeöffnet zu Gott im Vertrauen, dass er da ist. Mhm. Wenn es wirklich hart auf hart geht. Aber, ich muss dazu sagen, ich glaube, Gott hat eine Schwäche.
Welche?
Er steht auf Last-Minute-Solutions. Ich sag dir das. Ja.
Das ist wohl
also
wahr.
Echt, man schon glaubt, es geht überhaupt nicht mehr. Und es müsste es immer genau dorthin gehen. Aber vielleicht hat es damit zu tun, mit diesem Edge. Dann die Grenze meines Horizonts, ganz, ganz an die Grenze. Mhm. Und dann geht's. So.
Marianne, du hast vorhin von dem Haus mit den vielen Zimmern gesprochen. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ja. Das müssten wir vielleicht noch erklären, was das bedeutet. Das wendest du auch in deiner Arbeit an. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das in jedem von uns oder wie?
Ja, es ist eigentlich eine Metapher, die in mir irgendwann mal aufgetaucht ist, als ich mitten im Nairobi-Verkehrsstau festgesteckt bin. Das war ganz lustig. Ich bin da so gesteckt, kein Vor, kein Zurück, rundherum Gehupe, laut und Chaos. Na, kann man nur sitzen und warten. Und dann habe ich so die Leute so beobachtet um mich herum, die gestresste Geschäftsfrau und den frustrierten Teenager und den Bettler am Straßenrand. Und irgendwie wird mir plötzlich bewusst, dass ich da irgendwie überall mitschwingen kann. So, es gab da was. Und dann habe ich gedacht, ja, ist alles da. Ich bin ein Haus mit vielen Zimmern. Wir alle sind ein Haus mit vielen Zimmern. Und das ist irgendwie so diese Metapher für das menschliche Innenleben. Ich, das ganze Haus, mit meinen ganz, ganz vielen Erlebniswelten. Und das sich halt in Zimmern, also der Vergleich mit den Zimmern kommt da eben rein. Wie ich habe das Freundeszimmer, das Feindeszimmer, das Hasszimmer, das Liebeszimmer, das Friedenszimmer, das Kriegszimmer, das Depressionszimmer, das whatever, alles da. Mhm, vom Killerzimmer bis zum Heiligenzimmer haben wir alle alles. Es ist nur ein Unterschied, wo wir wach werden, wo wir aufwachen. Wir haben unterschiedliche Umstände, in die wir hineingeboren werden und so weiter, aber reifen und wachsen bedeutet immer, das Bewusstsein zu entwickeln, dass das da, wo ich jetzt gerade bin, ein Zimmer ist im ganzen Haus. Und dass es darum geht, dass ich die Türschnalle suche und den Weg hinaus auf den Korridor und mich ganz bewusst dafür entscheide, wohin ich gehen möchte. Weil es hat nämlich den Effekt, je länger ich in einem Zimmer bin, umso besser wird das ausgestattet. Umso mehr Kraft kriegt das. Und wenn das negative Zimmer sind, zum Beispiel wie das Depressionszimmer, dann gehen wir ganz schnell der Lüge auf den Leim, dass das da jetzt, dieses Loch, gefühlt das ganze Haus ist. Gibt nichts anderes, nur das. Das, was wirklich sehr heilsam, was ich als sehr heilsam erlebt habe, in der Arbeit mit meinen Klienten und Klientinnen. Und ich muss dazu sagen, dass diese Metapher, ich habe sie angewendet für die Kinder in den Slums und für hochgebildete Leute. Und alle fangen was an damit. Das ist echt faszinierend. Die Kraft in dieser Metapher liegt in dem Bewusstwerden eben von dieser simultanen Existenz all unserer Seinsweisen. Es sind alle Zimmer jederzeit unter einem Dach. Nicht nur dieses eine da.
Und ja, dass es die alle gibt, ist auch nicht schlimm, sondern das ist einfach erstmal Realität.
Genau, weil das hilft nämlich dann ganz gut, wenn wir in Versuchung geraten, andere zu verurteilen. Weil es braucht vielleicht nur ein paar Unglückssituationen in unserem eigenen Leben, ein paar Versuchungen dazu und wir wissen, welches Zimmer wir fähig sind zu gehen.
Ja.
Es ist immer sehr einfach zu sagen, boah, wie kann der nur und ich würde das nie und so. Das sind wir oft sehr schnell. Und da hilft dieses Zimmer auch sehr schnell, weil wir werden nämlich durch Triggers hineingestoßen oft in verschiedenste Zimmer. Mhm. Wie dieser Jugendliche im Slum in Nairobi, der mich gefragt hat, wie ich ihm das erklärt habe. Haben Sie auch das Killerzimmer?
Mhm.
Er hat gerade miterlebt, wie sein Vater umgebracht worden ist, ja, zugesehen. Und ich habe gesagt, ja. Er hat gesagt, wenn ich zuschauen müsste, wie jemand geliebten Menschen etwas antut, dann könnte ich ganz schnell im Killerzimmer sein, wenn ich nicht ein ganz starkes Gotteszimmer habe.
Ja. Wie können wir denn heute, also jeder für sich, da wo er steht, zu einem Wunder für andere beitragen?
Ja, dazu möchte ich gern Hameso selbst zitieren in dem Buch, der da sagt, der einzige Weg, der zu Wundern führt, ist der Weg des Gewissens. Das ist auch wirklich so meine Herzensaussage in diesem Buch. weil ich das so deutlich erlebt habe. Das heißt, wenn wir alle, wenn wir unserem Gewissen folgen, dann hat es eine unglaubliche Kraft. Das ist das, der Weg, wie ich habe es vorher schon gesagt, das ist der Weg des Gewissens, der uns hinführt in göttliches Terrain, dorthin, wo wir keine Wirkkraft mehr haben. Aber das ist so, wir haben ganz viel Verantwortung, weil ein Wunder aus ganz vielen Menschen besteht, die ihrem Gewissen folgen. So habe ich das erlebt. Und wenn nur ein einziger nicht diesen extra Schritt gemacht hätte, der ihm von seinem Gewissen sozusagen in Auftrag gegeben worden ist, dann wäre dieses Wunder nicht zustande gekommen. Tatsächlich. Das ist mir im Nachhinein erst so richtig bewusst geworden, dass wir oft vielleicht gar nicht sehen, in welchem Zusammenhang das jetzt wichtig wäre. Wir spüren, das wäre jetzt gut, aber vielleicht, boah, freut mich gerade nicht oder so, ja. Aber wer weiß, vielleicht unterbrechen wir gerade mit dieser Entscheidung, nicht unserem Gewissen zu folgen, eine Wunderkette. Wir wissen es nicht. Es ist ja nicht so, dass wir jedes immer wissen, ob wir Teil eines Wunders sind oder nicht.
Ja, das ist ja auch manchmal gut, dass wir es nicht wissen. Ja. Marianne, genau. Wir wissen, dass du definitiv Teil von einer Wunderkette warst und in Anatomie eines Wunders, deinem autobiografischen Roman, erzählst du davon. Marianne, danke für dieses schöne Gespräch. Danke für deine Offenheit, über die Wunder zu sprechen, die du erlebt hast. Und wir hoffen natürlich, dass es andere Leute nicht nur inspiriert, dein Buch zu lesen, sondern auch selbst Teil einer Wunderkette zu werden.
Danke dir, Elisabeth. Vielen Dank.
Das war der Podcast von Fontes. Bei akuter Bücherliebe empfehlen wir einen Besuch in unserem Online-Shop oder in deiner Lieblingsbuchhandlung. Bis zum nächsten Mal bei der literarischen Hausapotheke.